Zwischenfälle. Hörgeschichte auf Radio Z.
War da was?
Ja, gegenläufige Erinnerungen.
Die Radikalen der alten Frauen.
Der Aufstand gegen die WAA.
Die renitenten Nonnen des Mittelalters. Zwischenfälle.
Hörgeschichte auf Radio Z.
Die beunruhigende Aktualität der Vergangenheit.
Heute, Rostock 1992. Solidarität jüdischer AktivistInnen mit Roma aus Südosteuropa.
Französische Studenten prügelten auf Polizisten ein. Mahntafel angeklebt. Rathaus gestürmt.
Rostock. 46 Festnahmen bei jüdischem
Protest. Brennende Hakenkreuzfahnen vor dem Rostocker Rathaus.
Ach, Rostock. Wieder wirft ein Polizeieinsatz Fragen
auf. Protestaktion gegen Roma-Abschiebungen. Polizeiaktion gegen französische Juden.
August 1992. Hunderte Rechtsextreme greifen unter dem Applaus von bis zu 3000 schaulustigen Deutschen die zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber und ein Wohnheim im Stadtteil Rostock-Lichtenhagen an. Das Ziel der Angreifer? Geflüchtete Familien aus Vietnam und rumänische Roma-Familien. Etwa 300 rumänische Roma kampieren unter freiem Himmel in den Grünanlagen südlich der zentralen Aufnahmestelle. Die Stadt Rostock kümmert sich nicht um Unterkünfte oder gar um mobile Toiletten für diese Menschen. Die Angriffe sind die massivsten rassistischen Ausschreitungen seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Begleitet werden die Pogrome durch mediale Hetze und eine scharfe Asyldebatte von PolitikerInnen, die den Geflüchteten die Schuld in die Schuhe schiebt und den geistigen Nährboden für das Pogrom liefert. Die Polizei greift tagelang nicht ein.
Als es in der zweiten Nacht 200 AntifaschistInnen gelingt, noch während des Pogroms eine Gegenkundgebung in Lichtenhagen durchzuführen, nimmt die Polizei 60 von ihnen unter dem Vorwurf des Landfriedensbruchs fest.
Nur wenige Wochen nach den Ausschreitungen in Lichtenhagen unterzeichnet der deutsche Bundesinnenminister Rudolf Seiters am 24. September 1992 in Rumänien das sogenannte Rückübernahmeabkommen. Am 1. November 1992 trat es in Kraft. Das Abkommen ermöglichte die direkte Abschiebung von rumänischen Roma aus Deutschland nach Rumänien über den Luftweg. In Deutschland aufgegriffenen Roma wird dadurch präventiv die Antragstellung auf Asyl vorenthalten. Unter den Roma befinden sich auch einige Überlebende des nationalsozialistischen Völkermords.
Dieses kalkulierte Versagen der Sicherheitsorgane, der Lokal-, Landes- und Bundespolitik sowie der deutschen Zivilgesellschaft während des Pogroms und die Verschärfung des Asylrechts als einzige politische Reaktion nahm eine Gruppe von 50 Menschen, jüdische Überlebende des Holocaust aus Frankreich, Nachfahren und Angehörige, StudentInnen jüdischer Organisationen sowie eine Gruppe von Roma zum Anlass, auf das begangene Unrecht an den Roma in Rostock aufmerksam zu machen.
Die Gruppe kündigte ihre Fahrt nach Rostock mit einer Presseerklärung an. Diese Erklärung macht die Motive der jüdischen AktivistInnen deutlich.
Presseerklärung vom 14. Oktober 1992. Solidarität mit den Roma aus Rostock. Als Söhne und Töchter der deportierten Juden aus Frankreich, die wir in Deutschland häufig gegen die Straflosigkeit der Nazi-Verbrecher gekämpft haben, können wir eine solch grausame Ungerechtigkeit wie die Vertreibung von Zehntausenden Roma, denen das ihnen von Gesetzes wegen zustehende Asyl verweigert wird, nicht zulassen. Söhne und Töchter der deportierten Juden aus Frankreich, Kämpfer für die Erinnerung.
Steckbrief, Beate Klaasfeld. Beate Klaasfeld, geboren am 13. Februar 1939 in Berlin, ist eine deutsch-französische Journalistin. Zeit ihres Lebens widmete sie sich der Aufarbeitung und Aufklärung von NS-Verbrechen und der Verfolgung von NS-Verbrechern. Bekannt geworden ist sie mit einer Ohrfeige für das ehemalige NSDAP-Mitglied, rundfunkpolitischem Leiter des Auswärtigen Amtes im Dritten Reich und schließlich Bundeskanzler, Kurt Georg Kiesinger. Nach 1945 machte sie die nationalsozialistischen Täter und Verbrecher des Holocaust wie Alois Brunner oder Klaus Barbie ausfindig und brachte sie vor Gericht, was ihr den Titel der Nazi-Jägerin von mancher Seite auch verunglimpfend einer Nestbeschmutzerin einbrachte. In einem Interview, das der Zwischenfälle-Redaktion vom Archiv der Militante de la Mémoire vorgelegt wurde, berichtet Beate Glasfeld ausführlich über die Ereignisse in Rostock.
Frau Glasfeld, Sie hatten vor 2 Wochen in Rostock mit mehreren anderen Juden eine Protestaktion gegen wachsende Ausländerfeindlichkeit in Deutschland durchgeführt und sind dabei verhaftet worden. Man hat bei uns in der Presse sehr viel Widersprüchliches gelesen. Können Sie berichten, was sich dort ereignet hat?
Der Grund für die Demonstration in Rostock war die Solidaritätsbekundung unserer jüdischen Organisation, bestehend aus älteren Juden und jüdischen Studenten mit den Roma. Und der Protest gegen den deutsch-rumänischen Vertrag, der ab Monatsende zur Anwendung kommen sollte und die Ausweisung der Roma in ein Gebiet Rumäniens oder Ex-Jugoslawiens festschrieb. Die Demonstration war auch ein symbolischer Akt. Denn die Juden und Roma sind während des Krieges durch Europa gejagt, gehetzt und dann in Auschwitz ermordet worden.
Welche Bedeutung nahm die Gedenktafel ein, die im Zuge der Demonstration am Rostocker Rathaus von ihrer Gruppe angebracht worden war?
Am Anfang hatte ich noch versucht, gemeinsam mit der Bürgerschaft eine Mahntafel auszuarbeiten, die Bezug nehmen sollte auf das Pogrom in Rostock-Lichtenhagen, welches sich auch gegen Roma richtete. Deswegen waren wir in Rostock. Es sollte auf der Tafel heißen: In dieser Stadt gingen Menschen im August 1992 erneut mit rassistischen Gewalttaten und Brandstiftungen gegen unschuldige Familien, Kinder, Frauen und Männer vor. Deutsches Volk, erinnere dich an die Vergangenheit und tritt diesen Tendenzen entgegen. Doch die Bürgerschaft war weder mit dem Zeitpunkt der Anbringung noch mit dem Inhalt der Gedenktafel einverstanden.
Und aufgrund der Ablehnung wählten Sie das Mittel einer Demonstration und brachten spontan die Gedenktafel an?
Wir wollten die Demonstration am 19. Oktober, also noch vor der Anwendung des deutsch-rumänischen Abschiebevertrags, durchführen. Die Bürgerschaft wollte die Demonstration möglichst konfliktfrei am 9. November im Zuge des Gedenkens an die Reichspogromnacht stattfinden lassen, was wir ablehnten. Außerdem lehnte die Bürgerschaft die Nennung des Völkermords an den Sinti und Roma ab und schlug lediglich vor, auf die Tafel zu schreiben: Wehret den Anfängen. Deswegen sahen wir keinen weiteren Ausweg, als die Zusammenarbeit mit der Rostocker Bürgerschaft aufzukündigen, die Demonstration allein durchzuführen und die Gedenktafel ohne offizielle Genehmigung einfach am Rathaus anzubringen. Rutko Kaczynski, polnischer Rom, anerkannter Vertreter und Bürgerrechtsaktivist der Community, arbeitete hier mit uns zusammen. Mit ihm und weiteren Roma brachten wir die Gedenktafel spontan am Rathaus an.
Steckbrief Rutko Kaczynski. Rutko Kaczynski, geboren am 26. November 1954 in Krakau, ist ein Rom, Bürgerrechtsaktivist und führendes Mitglied in mehreren Roma-Verbänden. 1975 gründete Kaczynski die Rom- und Sinti-Union Hamburg. Mit Tornado Rosenberg gründete er die Musikgruppe Duo Z, in deren Texten sie den Völkermord während des Nationalsozialismus und den Rassismus gegenüber Sinti und Roma auf teils zynische Art und Weise verarbeiteten. Kaczynski setzt sich seit Ende der 1980er bis heute stark für das Bleiberecht von Roma aus Südosteuropa ein, die unmittelbar und mittelbar vom Völkermord durch die Nazis betroffen waren. Unter den zahlreichen Aktionen ragen die zwischen 1989 und 1993 organisierten Besetzungen und ein Hungerstreik im ehemaligen KZ Neuengamme hervor.
Schildern Sie uns doch bitte einmal, was dann in Rostock geschah.
Wir waren 46 Teilnehmer unserer Organisation, Überlebende des Holocaust und jüngere jüdische Studenten. Wir hatten Spruchbänder dabei, welche offenkundig Solidarität mit den Roma bekundeten, wie »Keine Ausweisung der Roma aus Deutschland« oder »Gestern vergast, morgen ausgewiesen«. Mein Sohn Arno Glasfeld ist mit 3 anderen in das Fraktionsbüro der CDU ins Rathaus gegangen, wo sie freundlich anklopften und dann ein Spruchband aus dem Fenster gehangen haben. Es ist recht höflich zugegangen, 2 Beamte haben sogar ihr Mittagessen weitergegessen. Trotzdem haben sie dann die Polizei gerufen. Da wir uns vorsorglich vor Rechtsextremen schützen wollten, hatte ein Jugendlicher von unserer Seite einen Baseballschläger dabei, andere Reizgas. Die Polizei ging direkt, rabiat zur Sache und nahm 4 unserer Leute fest. Als wir diese befreien wollten, war ein Polizist kurz davor, seine Pistole zu zücken. Dann setzten wir das Reizgas ein. Es kam zu weiteren Festnahmen. Leute von uns wurden teilweise verletzt, darunter auch alte Menschen, die die Vernichtungslager der Nazis überlebt hatten. Am Ende war der Tenor in der Presse: eine gute Sache, durch Gewalt verspielt. Das aggressive Vorgehen der Polizei und unkooperative Verhalten der Rostocker Lokalpolitik thematisierten nur wenige deutsche Journalisten. Die französische Presse hingegen echauffierte sich über das Vorgehen der Rostocker Polizei und zeigte großes Verständnis für unsere Aktion.
Ein weiterer Augenzeuge erinnert sich.
Kurz darauf hängte Arno Glasfeld ohne jede Behinderung ein Spruchband im 1. Stock des Rathauses auf. Es ging auf 3 Uhr zu und wir demonstrierten schon über 1 Stunde lang friedlich. Alles war ruhig. Als einer der Roma kam, um uns zu sagen, dass die Polizisten die Jungen im Rathaus festgenommen hatten. Wir gingen zum Hinterausgang und in einer Seitenstraße fuhren 3 Polizeiwagen im Rückwärtsgang zum Rathaus. Wie in einen Hinterhalt gelockt, standen wir nun den Polizisten gegenüber, die wütend mit schweren Schlagstöcken und mit außerordentlicher Gewalt auf uns einschlugen. Ich war dort mit meiner Fahne unserer Organisation für die Holocaust-Opfer und musste sie gleichzeitig als Schutzschild wie als Waffe zu meiner Verteidigung einsetzen.
Nachdem die Demonstration gewaltsam aufgelöst worden war, wurden nicht nur die Transparente konfisziert und die Gedenktafel wieder abgerissen, sondern auch alle 46 TeilnehmerInnen in Gewahrsam genommen. Polizeichef Hempel war wütend und polterte gegenüber der Bild-Zeitung direkt im Anschluss an die Aktion.
Anzeige gegen alle! Wegen Landfriedensbruch, Gefangenenbefreiung und Körperverletzung!
Nach einer nächtlichen Prozedur, bestehend aus Personalienabgaben, Verhören und Fingerabdrücken, wurden die DemonstrantInnen um 10 Uhr am nächsten Morgen zu ihrem Bus gebracht und mussten nach Frankreich abreisen. 3 MitstreiterInnen behielt die Polizei in Deutschland auf der Grundlage der Anklage von Hausfriedensbruch, Körperverletzung, Landfriedensbruch und Gefangenenbefreiung.
Die Aktion in Rostock schlug national und international hohe Wellen. PolitikerInnen bezogen schnell einheitlich Position und verurteilten die Protestaktion in Rostock. Sinti und Roma, wie Jüdinnen und Juden, zeigten sich untereinander solidarisch.
Der französische Außenminister Roland Dumas entschuldigte sich zunächst öffentlich für den Vorfall bei der deutschen Regierung. In Paris demonstrierten daraufhin einige vor der deutschen Botschaft und dem Goethe-Institut, bei der sie die Freilassung der Gefangenen forderten. Kölner Roma besetzten das Bundesinstitut für Ostwissenschaften in Köln, um die Freilassung der jüdischen Gefangenen zu erwirken.
Begeistert von der Aktion in Rostock brachten wenige Tage später einige Roma und Deutsche in Frankfurt eine Gedenktafel am Frankfurter Römer an, die einen ähnlichen Wortlaut trug wie die Tafel in Rostock.
In Rostock und anderen Städten gingen Menschen im August 1992 mit rassistischen Gewalttaten und Brandstiftungen gegen unschuldige Familien, Kinder, Frauen und Männer vor. Wir erinnern an die Millionen Kinder, Frauen und Männer, die, weil als Juden, Sinti und Roma geboren, dem nationalsozialistischen Völkermord zum Opfer fielen. In einer einzigen Nacht unvergesslichen Grauens wurden am 2.8.1944 die 3000 noch lebenden Menschen im Zigeunerlager von Auschwitz-Birkenau durch Gas ermordet. Diese Erfahrungen und historischen Verpflichtungen für das deutsche Volk müssen wachgehalten werden um zu verhindern, dass sich Gewalt und Menschenverachtung jemals wiederholen.
Sogar bei einer der ersten großen offiziellen Gedenkveranstaltungen an den Völkermord der Sinti und Roma ist das Pogrom von Rostock-Lichtenhagen und deren politischer Umgang von den Minderheitenvertretern thematisiert. Von den anwesenden PolitikerInnen jedoch barsch abgewehrt worden.
Anlässlich des 50. Jahrestags des sogenannten Auschwitz-Erlasses vom 16. Dezember 1942, der die gesetzliche Grundlage für die Deportation tausender Sinti und Roma in das Vernichtungslager Auschwitz legte, empfing 1992 unter anderem die Vizepräsidentin des Bundestages, Renate Schmidt, und der regierende Bürgermeister Eberhard Diepgen, CDU, den Völkermordüberlebenden und Bürgerrechtsaktivisten Otto Rosenberg, die Auschwitz-Überlebende Elisabeth Guttenberger und den Vorsitzenden des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, Romani Rose, zu einer Gedenkveranstaltung in dem Bundestag.
Damit fand sich auch Ignaz Bubis, Vorsitzender des Zentralrats der Juden, ein und machte seine Verbundenheit mit der Opfergruppe der Sintize und Romnia deutlich. Hier zeigte sich Solidarität statt Opferkonkurrenz.
Die 1926 geborene Sintetzer und Auschwitz-Überlebende Elisabeth Guttenberger zeigte sich bestürzt über das Wegsehen vieler BürgerInnen hinsichtlich der rassistischen Pogrome in Rostock, welches bei ihr Erinnerungen an den Nationalsozialismus weckte.
Romani Rose und Ignaz Bubis übten deutliche Kritik an der Verschärfung des Asylrechts nach den Ausschreitungen gegenüber geflüchteten Roma aus Rumänien. Auf jene Kritik reagierten die Bundestagsvizepräsidentin und der regierende Bürgermeister mit einer Abwehrhaltung. Sie sprachen sich gegen eine Vermengung der Vergangenheit mit der Gegenwart aus.
Auf nationaler Ebene wie auf lokaler Ebene herrschte auch noch Monate nach den Ausschreitungen wissentliche Ignoranz und Wegschauen gegenüber den Ausschreitungen in Rostock. Holger Jahns, Referent des Präsidenten der Rostocker Bürgerschaft, wetterte noch am 22. Oktober 1992, wenige Tage nach der Anbringung der Gedenktafel am Rostocker Rathaus:
Es gab in Rostock keine rassistischen Gewalttaten. Man kann doch Lichtenhagen und Auschwitz nicht gleichsetzen.
Doch der Protest zeigte zumindest für die DemonstrantInnen Wirkung. Nach einer Woche ließ die Rostocker Justizbehörde die Gefangenen frei. Beate Glasfeld und ihr Mann Serge Glasfeld bekamen wenige Tage nach der Aktion Post von der Rostocker Staatsanwaltschaft. Diese erhob in der Anklageschrift ebenso die nicht genehmigte Anbringung der Gedenktafel zum Tatbestand.
Steckbrief Serge Glasfeld. Serge Glasfeld, geboren am 17. September 1935 in Bukarest, ist ein französischer Rechtsanwalt und Historiker. Serge konnte sich verstecken und überlebte den Holocaust. Sein Vater wurde bei der Razzia der Gestapo in Nizza verhaftet, nach Auschwitz deportiert und dort ermordet. Serge Glasfeld lernte seine spätere Frau Beate Glasfeld im Jahr 1960 kennen. Sie gründeten 1979 die Vereinigung Association des Filles et Filles des Déportés Juifs de France und widmete sich gemeinsam mit Beate Glasfeld Zeit seines Lebens dem Aufspüren von NS-Verbrechern.
3 Jahre später stellte die Staatsanwaltschaft das Verfahren auch auf öffentlichen Druck hin ein. Die Anklagepunkte des gemeinschaftlich begangenen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und des Hausfriedensbruchs wurden fallen gelassen.
Trotz der Verfahrenseinstellungen gegenüber den DemonstrantInnen hatte das deutsch-rumänische Rückführungsabkommen vom 24. September 1992 Bestand und wurde rasch zu Ungunsten der Roma umgesetzt. Die von den Ausschreitungen betroffenen Personen wurden abgeschoben. Die Bundesregierung ging sogar noch einen Schritt weiter. Am 6. Dezember 1992 beschloss der Deutsche Bundestag mit den Stimmen von CDU, CSU, FDP und SPD den sogenannten Asylkompromiss, der durch die Änderung des Grundgesetzes bis heute das Berufen auf das Grundrecht von Asyl massiv einschränkt.
Alle
Allegra Schneider und Jean-Philippe Beck haben sich 30 Jahre nach dem Pogrom von Rostock-Lichtenhagen auf die Suche nach den Menschen gemacht, die in Rostock angegriffen wurden, und ihre Recherche in einem Artikel der Taz mit dem Titel »Die verschwundenen Roma« festgehalten. Ihre Einschätzung zum Pogrom und dem gesellschaftspolitischen Umgang mit den Roma wollen wir zum Abschluss der Sendung wiedergeben. Wodurch die Selbstorganisierung und der Widerstand der Roma und ihrer Verbündeten gegen die Abschiebungen massiv erschwert wurde, legen die JournalistInnen folgendermaßen dar.
Die Roma in Rostock-Lichtenhagen, die sind ja schon während der Pogrome zum Teil weggebracht worden und waren teilweise aber noch 1-2 Jahre in anderen Orten und haben auf die Bearbeitung oder das Stellen der Asylanträge oder so gewartet. Und die waren einfach nicht mehr da. Ich kann mich auch erinnern, dass es so Statements gab gegen die Pogrome und auch Solidaritätsbekundungen. Aber es gab die Menschen gar nicht mehr, die da anwesend waren und die Unterstützung hätten einfordern können oder bekommen können. Also.
Was wir schon auch gehört haben, war, dass es Versuche gab, sich in der Roma-Community zu organisieren, aber sie eben auch in sehr unterschiedliche Orte verteilt wurden und Verbindungen aufgebrochen wurden. Und im Grunde etwas, was man auch in den letzten Jahren sehr stark auch beobachten konnte, mit dem Lagersystem für Flüchtlinge auch, dass du, wenn du auseinandergerissen wirst, irgendwo auf der grünen Wiese in einem Flüchtlingsheim bist, es auch schwierig ist, sich sozusagen zu organisieren, auch vielleicht mit örtlichen linken Gruppen zusammenzutun und Unterstützung zu erfahren, weil man eben wirklich außerhalb des Blickfelds ist und auch sehr abgeschieden so teilweise.
Die Situation in Lichtenhagen war ja schon so eine zentralisierte Abschreckung, und dass da so viele Menschen zwischen der Rostocker Innenstadt und dem Meer im Grunde auf den Wiesen gewartet haben, dass es irgendwie vielleicht irgendwie weitergeht oder so, das ist ja auch so eine Art Alternativlosigkeit. Also dass man dann nicht sieht, okay, hier geht nichts, ich gehe weiter nach Hamburg, Berlin oder irgendwas. Das ist ja auch was, was wir zum Beispiel diesen Sommer in Prag da am Bahnhof gesehen haben, wo die ukrainischen Roma teilweise auch mit so einer Art Alternativlosigkeit oder keine Papiere, keine Mittel, um sich irgendwie zu bewegen, also mit vielen Problemen konfrontiert, dann eben genau dazu führt, dass die zum einen da ausgeharrt haben und zum anderen dann aber auch weg waren und sich politisch kein Gehör verschaffen konnten.
Schon während des Pogroms, aber auch im Anschluss argumentierten PolitikerInnen, die das Asylgesetz verschärfen wollten, dass die Roma in Rostock lediglich Trittbrettfahrer gewesen seien. Diese, ihre Vorfahren und Angehörigen, wären vom faschistischen Regime in Rumänien während des Nationalsozialismus gar nicht verfolgt worden und hätten die angebliche Verfolgung für die politische Forderung nach Asyl instrumentalisiert. Ebenso seien die Roma auch zu Beginn der 1990er Jahre in Rumänien nicht Opfer von rassistischen Pogromen gewesen. Die JournalistInnen widersprechen dieser Argumentation heute aufgrund ihrer Recherchen und ihres persönlichen Austauschs mit den Roma scharf.
Das haben wir auf all unseren Recherchen eigentlich immer wieder erlebt, dass, wenn wir es angesprochen haben, in den Familien immer es Biografien gab und das Wissen darüber, dass diese Verfolgung stattgefunden hat.
Zum einen die Beschreibung des Rassismus, vor dem die nach Deutschland geflohen sind, und die politische Motivation, so was wie Demokratie und Würde zu finden. Und auch als Teil der Erzählung in den Familiengeschichten, aber auch als Situation, die wir da wirklich vor Ort gesehen haben. Also als wir zum Beispiel zu Romeo Tiberiade gegangen sind, saß ein alter Rom, der als Kind damals die Deportationen überlebt hat. Romeo Tiberiade hat selber sehr viel recherchiert und Interviews gemacht und auch wusste viel über die eigene Familie, aber auch über andere Nachkommen von Roma, die verfolgt wurden.
Anfang der 90er Jahre, nach dem Systemwechsel in Rumänien, gab es krasse Pogrome, Verfolgungen von Roma, auch aktuell nochmal. Sodass man da eigentlich sagen kann, die Stimmung dort war eigentlich so, dass ich sagen würde, es rechtfertigt auf jeden Fall, auch nach den damaligen Asylgesetzen wie nach den heutigen, die ja nochmal viel enger sind, eine rassistische Verfolgung anzunehmen, die dann Schutzgrund sein müsste. Also die Kontinuität der Verfolgung in Rumänien, die historische Kontinuität ist da. Es gab einen eigenen Genozid in Rumänien an den Roma von dem damaligen faschistischen Regime, das mit Deutschland verbündet war. Es gab eine akute rassistische Verfolgung in der Anfang der 90er Jahre, die quasi in der Allgemeinheit auch belegt ist.
Es ist ja trotzdem so, dass diese historische Dimension eigentlich in der Diskussion überhaupt nicht vorkommt. Und das ist total tragisch.
Als Reaktion auf die Morde und auf die Brandanschläge hat man im Grunde das exerziert, was das Volk vorher mit Molotow-Cocktails gefordert hat. Nämlich die Grenzen dicht zu machen und Asylbewerberinnen abzuschrecken und aus Deutschland rauszuhalten. Also einen Rassismus zu institutionalisieren. Anstatt, was hätte passieren müssen, die Täter bestrafen, die Menschen, die angegriffen werden, zu schützen und diesen Rassismus auf allen Ebenen zurückzuweisen, mit allen Mitteln und ihn nicht in Gesetze zu gießen.
Es sprachen Nadja Benewitz, Leo Stöcklein, Michael Liebler, Juli Schröter und Markus Hepp. Mit Musik von Audio Resu, Diane K., IMLC, Jonas Hipper, Pan, The Wanderer und David Chestein.